Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend.
Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
Andreas Voskuhle war das, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Was hier vielleicht etwas akademisch klingt, ist nicht weniger als ein juristischer Paukenschlag, den es heute gab. Zum ersten Mal stellt sich Karlsruhe gegen den Europäischen Gerichtshof. Es geht um Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Der EuGH hatte dagegen keine Bedenken eingewandt. Jetzt sagen die deutschen Verfassungsrichter, in Teilen verstoßen die Käufe gegen das Grundgesetz. Allerdings werden die Käufe auch nicht per se ausgeschlossen. Ein komplexes Urteil mit vielen Facetten, über das wir gleich ausführlich berichten. Und wir sprechen mit dem CSU-Politiker Peter Gauweiler, einem scharfen Kritiker der Anleihekäufe. Morgen sprechen Bund und Länder dann wieder über weitere Corona-Maßnahmen. Da zeichnen sich immer stärker weitere Lockerungen ab, schon heute, auch weil wieder einige Bundesländer eigene Pläne vorgestellt haben. Und eine Entscheidung zu den umstrittenen Kaufprämien für Autos ist, wie erwartet, vertagt worden. Auch dazu später mehr im Verlauf der Sendung. 2.600 Milliarden oder 2,6 Billionen Euro. Auf diese enorme Summe belaufen sich die bisherigen Käufe von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank. Diese Praxis ist aber auch seit Jahren umstritten. Befürworter, darunter der ehemalige Präsident Mario Draghi, sie sehen die Käufe als Maßnahme zur Stabilisierung der Eurozone. Kritiker und nicht zuletzt in Deutschland haben schon lange juristische Bedenken gehabt. Und das Bundesverfassungsgericht hat den kritischen Stimmen heute in Teilen Recht gegeben. Gudula Geuter berichtet.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz zeigte sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank eher erleichtert. Die Bundesbank dürfe sich zumindest vorerst weiter an dem Programm beteiligen. Wenn die EZB den Vorgaben der Verfassungsrichter nachkomme, sei das auch weiterhin der Fall.
Gerade in diesen Tagen, in denen uns allen die Corona-Krise viel abverlangt, geben uns die gemeinsame Währung und die gemeinsame Geldpolitik den notwendigen Zusammenhalt in Europa. Es zeigt sich, dass wir die europäische Zusammenarbeit weiter vertiefen und intensivieren müssen.
Damit spricht der SPD-Politiker allerdings nur die ganz unmittelbaren Folgen der Karlsruher Entscheidung an. In bisher nicht gekannter Schärfe kritisieren die Verfassungsrichter in diesem Urteil, dass die Vorgaben der europäischen Verträge nicht gewahrt worden seien. Nicht von der EZB und auch nicht vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, der die europäischen Währungshüter und ihr PSPP, Public Sector Purchase Program, nicht ausreichend kontrolliert habe. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle in einer Vorrede zur Verkündung.
Die Auffassung des Gerichtshofs, die Beschlüsse des EZB-Rates über das PSPP seien noch von den Kompetenzen der EZB gedeckt, verkennt in offensichtlicher Weise Bedeutung und Tragweite des bei der Kompetenzverteilung zu beachtenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.
Einen solchen Affront hatte das Verfassungsgericht bisher immer vermieden. Nach ihren eigenen Kriterien können die deutschen Richter nur von Vorgaben der Luxemburger Kollegen abweichen, wenn sie willkürlich sind. Ein hartes Urteil. Die Europarichter hatten Zweifel der deutschen Kollegen nicht geteilt, wie die Verfassungsrichter meinen, ohne ausreichende Begründung. Das Bundesverfassungsgericht setzt sich deshalb ausdrücklich über den EuGH hinweg. In der Sache lässt das Bundesverfassungsgericht der EZB dabei allerdings Spielräume. Deren Aufgabe ist es, Währungspolitik zu betreiben. Die Verfassungsrichter betonen nun, dabei dürfe sie nicht jegliche Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik außen vor lassen. Die seien in diesem Fall erheblich. Sparguthaben litten, Immobilieneigentum würde aufgewertet.
Diese und andere erhebliche wirtschaftspolitische Auswirkungen hätte die EZB gewichten, mit den prognostizierten Vorteilen für die Erreichung des von ihr definierten währungspolitischen Ziels in Beziehung setzen und nach Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten abwägen müssen. Eine solche Abwägung ist, soweit ersichtlich, weder zu Beginn des Programms noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Ohne die Dokumentation, dass und wie diese Abwägung stattgefunden hat, lässt sich die rechtliche Einhaltung des Mandats der EZB gerichtlich nicht effektiv kontrollieren.
Genau dies verlangen die Verfassungsrichter nun von der Europäischen Zentralbank innerhalb von 3 Monaten, sonst dürfe sich die Bundesbank nicht mehr am Programm beteiligen. Die Kläger in dem Verfahren hatten außerdem kritisiert, dass die EZB mit ihren Anleihekäufen in Wahrheit Staatsfinanzierung betreibe. Die Verfassungsrichter schließen das jetzt zwar nicht aus, folgen dem aber im Ergebnis nicht. Denn in diesem Punkt sei die Begründung des Europäischen Gerichtshofs nicht willkürlich. Und zwar, weil die EZB hier bestimmte Kriterien aufgestellt habe. Unklar ist, welche Folgen diese Begründung hat. Denn soweit ersichtlich erfüllt das neue, Corona-bedingte Anleihekaufprogramm der europäischen Währungshüter diese Kriterien gerade nicht. Auf dieses Programm beziehe sich das Urteil aber nicht, betonte Gerichtspräsident Voskuhle.
In Zeiten wie diesen, in denen die europäische Solidarität in nie dagewesener Weise herausgefordert wird, mag die heutige Entscheidung auf den ersten Blick irritierend wirken.
Gerade in solchen Zeiten sei aber wichtig, dass die europäische Rechtsgemeinschaft funktioniere.
Aus Berlin Gudula Geuter. Das Urteil wurde natürlich auch auf europäischer Ebene aufmerksam verfolgt. Zum einen, weil sich heute das Verfassungsgericht des wirtschaftlich stärksten Mitgliedstaates offen gegen den EuGH gestellt hat, aber auch mit Blick auf die aktuellen Anleihekäufe der EZB, die die EU-Staaten eigentlich in der Corona-Krise unterstützen sollen. Die Reaktionen in Brüssel fallen jedenfalls gemischt aus, wie Peter Kapern berichtet.
Als gäbe es zwei verschiedene Urteile aus Karlsruhe. So gegensätzlich fielen die Reaktionen heute aus. Markus Ferber, CSU-Europaabgeordneter, ein profilierter Kritiker der EZB.
Die heutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts schafft Klarheit. Es gibt klare Kriterien, die die Rechtmäßigkeit eines Anleihekaufprogramms garantieren.
Genau diese Klarheit gebe es nicht, sagt hingegen Lukas Guttenberg vom Jacques Delors-Institut. Denn das heutige Urteil beziehe sich auf ein seit 4 Jahren laufendes Anleihe-Ankaufprogramm der EZB namens PSPP. Ob die Entscheidung aber auch Folgen habe für das aktuelle Ankaufprogramm namens PEP, das sei völlig offen.
Das Urteil formuliert enge Grenzen für das bisherige Ankaufprogramm der EZB. Aber es ist völlig unklar, inwieweit sich diese Grenzen nun auf das PEP-Programm übertragen lassen werden. Hier führt das Urteil dadurch eher zu mehr als zu weniger Rechtsunsicherheit und es wird absehbar neue Klagen gegen das PEP-Programm geben.
PEP, das vor wenigen Wochen beschlossene EZB-Programm, ist 750 Milliarden Euro schwer und soll dafür sorgen, dass Euro-Länder in der Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, nicht ins Taumeln geraten. Ob es unverändert fortgeführt werden kann, sei offen, sagt Joachim Schuster, Finanzexperte der Sozialdemokraten im Europaparlament. Aber er gibt der EZB volle Rückendeckung.
In der Corona-Krise hat die EZB bisher notwendige Unterstützungsmaßnahmen für die Krisenbewältigung geschaffen. Sie kommt ihrer Pflicht nach, den Euroraum zu stabilisieren. Dabei muss sie immer wieder einspringen, wo viele europäische Staats- und Regierungschefs untätig bleiben.
Diese Untätigkeit, so gaben es heute etliche Politiker und Experten zu Protokoll, ist der eigentliche Grund für die Anleihe-Ankaufprogramme der EZB. Die Zentralbank werde in die Rolle des Euro-Retters mit geldpolitischen Instrumenten gezwungen, weil die Euro-Länder politisch sich nicht einig seien. Seit der Finanzkrise vor 12 Jahren können sie sich nicht darüber verständigen, ob die Währungsunion durch eine gemeinsame Fiskalpolitik ergänzt werden soll. Mit einer gemeinsamen Steuerpolitik, einer gemeinsamen Haushaltspolitik, aber auch gemeinsamen Schulden und einem gemeinsamen Finanzminister. Dass es in diesen Fragen keinen Fortschritt gebe, kreidet Sven Giegold, der grüne Finanzexperte im Europaparlament, auch der Bundesregierung an, die bei all diesen Debatten immer auf dem Bremspedal gestanden habe.
Es ist europapolitisch nicht tragbar, dass eine gemeinsame Fiskalpolitik in der Eurozone durch die Bundesregierung blockiert wird und nun aus Karlsruhe auch die gemeinsame Geldpolitik eingeengt wird.
Deshalb, so Giegold, sei das heutige Urteil auch ein Weckruf für die Bundesregierung, die nun einen konkreten Vorschlag für eine gemeinsame Fiskalpolitik der Eurozone machen solle. Mit einem ganz anderen Aspekt der Karlsruher Entscheidung befasste sich am Mittag die EU-Kommission. Ihr Sprecher Erik Mamer ging darauf ein, dass das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Anleihe-Ankaufprogramm PSPP kurzerhand vom Tisch gewischt hatte. Obwohl die Karlsruher Richter selbst ihre Luxemburger Amtskollegen um dieses Urteil gebeten hatten, in dem die EZB-Politik als vollständig rechtskonform bewertet wurde. Die EU-Kommission unterstreiche den Vorrang des EU-Rechts, so der Kommissionssprecher am Mittag.
We reaffirm the primacy of EU law and the fact that the rulings of the European Court of Justice are binding on all national courts.
Und er erinnerte daran, dass Urteile des Europäischen Gerichtshofs für alle nationalen Gerichte bindend seien. Hintergrund dieser durchaus scharfen Replik dürfte die Sorge sein, dass das Vorgehen des deutschen Verfassungsgerichts in Polen und Ungarn Schule machen könnte, wenn in Budapest und Warschau nun Urteile des EuGH ähnlich leger missachtet werden, dann dürfte das Problem der EU mit der Rechtsstaatskonformität ihrer Mitgliedstaaten noch deutlich größer werden.
Peter Kapern meldete sich aus Brüssel. Unterschiedliche Stimmen sind dort zu vernehmen. In Deutschland fühlen sich heute viele in ihrer kritischen Haltung bestätigt. Dazu gehört Peter Gauweiler. Er ist Anwalt und langjähriger Politiker der CSU, unter anderem deren Vizevorsitzender und einer der Kläger gegen die EZB-Anleihekäufe gewesen. Kurz vor der Sendung haben wir mit ihm gesprochen und die erste Frage lautete, ob er in Feierlaune ist.
Eigentlich schon. Das war eine lange Auseinandersetzung, bei der es darum ging, zu überzeugen, dass wir die parlamentarische Demokratie aushebeln, wenn öffentliche Gelder in Milliardenhöhe nicht von Parlamenten verantwortet werden, sondern von anonymisierten Gremien einer supranationalen Zentralbank. Und dieser Argumentation hat sich das Bundesverfassungsgericht jetzt sehr, sehr eindeutig angeschlossen.
Sind Sie sicher, dass es so eindeutig ist? Denn die Anleihekäufe sind ja nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Es geht ja jetzt vielmehr darum, sozusagen, dass die EZB erstmal transparenter arbeiten soll.
Ob ein Anleihekauf sinnvoll ist oder sinnlos, das werden wir vielleicht in 10, in 20 Jahren, in 3 Generationen beantworten. Was wir eigentlich alle ziemlich schnell feststellen können, ist, dass in Europa das demokratische Prinzip gelten soll. Das ist das Europäische an Europa. Und das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, auch der moralische Violinschlüssel der Europäischen Union, eine Wertegemeinschaft. Und zu dieser Wertegemeinschaft gehört, dass die Bevölkerung Rechte nicht von irgendeiner Obrigkeit gewährt bekommt, sondern dass die eigenen Rechte mit uns geboren sind und von Gerichten gewahrt werden. Und eines der wichtigsten Rechte ist in der Demokratie das Wahlrecht. Und dieses Wahlrecht darf nicht entleert werden. Das heißt, diejenigen, die für das Geld verantwortlich sind, um das wichtigste Recht, das Haushaltsrecht zu erwähnen, die muss man wählen und wieder abwählen können.
Aber dann
und das ist ausgehebelt durch das Prinzip, das seit Mario Draghi in der Europäischen Zentralbank sich durchgesetzt hat.
Aber dann sagen Sie doch mal konkreter, Gauweiler, wenn Sie sagen, das Wahlrecht ist entleert worden, das ist jetzt Ihr Zitat, nennen Sie mal ein konkretes Beispiel und plastisches. Inwieweit ist das aus Ihrer Sicht der Fall gewesen?
Die Europäische Zentralbank hat sogenannte Anleihekäufe gemacht, PSPP, in einer Höhe, die sogar die Milliardengrenze überschritten hat, in Billionen. Dafür haftet die Europäische Zentralbank, die diese Anleihen in ihre Bilanzen aufnehmen wird. Der größte Gesellschafter der Europäischen Zentralbank ist die Deutsche Bundesbank. In einer Ausfallsituation, in einer Extremsituation haften dafür die Gesellschafter. Für die Schulden der Deutschen Bundesbank haftet wiederum der deutsche Steuerzahler. Das kann sinnvoll sein, eine solche Schuld und Bürgschaft zu übernehmen, weil Europa auch eine Solidargemeinschaft sein muss. Aber das ist eine politisch richtungsbestimmende Entscheidung und die muss von den Gremien getroffen werden, die gewählt und wieder abgewählt werden können. Und das ist in der Demokratie das Parlament. Deswegen geht hier alle Gewalt vom Volk aus und von seinen gewählten Repräsentanten. Und das ist jetzt nicht Peter Gauweiler, sondern das ist deutsches Grundgesetz.
Aber gleichzeitig gilt ja bei Zentralbanken, dass sie unabhängig agieren sollen. Also würde das nicht deren Unabhängigkeit untergraben, so wie Sie jetzt argumentieren?
Unabhängig heißt, dass sie speziell für geldpolitische Maßnahmen unabhängig sind. Das hat die Deutsche Bundesbank, als wir die D-Mark noch hatten, auch so gehandhabt und war vorgegeben im damaligen Artikel 88 des Grundgesetzes. Da gab es nie ein diesbezügliches Problem. Es gab immer große fachwissenschaftliche Diskussionen über die Geldmenge, wie groß oder wie klein man die halten soll. Aber die Entscheidung, ich kaufe jetzt das Schuldenland XY heraus, ist natürlich eine hochpolitische Entscheidung. Und die kann kein Herr Draghi treffen oder keine Frau Lagarde, die von der Bevölkerung eben nicht gewählt werden, sondern die eingesetzt worden sind. Sie verhalten sich auch wie Aristokraten. Und da ist der verfassungsrechtliche Knackpunkt. Und da haben unsere Hüter der Verfassung erklärt, das können wir so nicht mehr mitmachen. Das muss korrigiert werden.
Dann schauen wir jetzt mal nach vorne. drei Monate Zeit gibt es jetzt das Bundesverfassungsgericht der Europäischen Zentralbank, darauf zu reagieren. Was erwarten Sie jetzt, was passieren soll in diesen drei Monaten?
Also in diesen drei Monaten muss das, was das Verfassungsgericht die Verhältnismäßigkeitsprüfung genannt hat. Also wie stehen die Vorteile, die Sie gerade genannt haben, eines solchen Programmes mit den Nachteilen, mit der Problematik der immer geringeren Zinsen für die Sparer? Ist es richtig, was in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht die Sparkassenverbände ausgeführt haben, dass wir einen dreistelligen Milliardenverlust allein bei den Sparern zu befürchten haben? Ist es richtig, dass die Rentenbestände gefährdet sind? Dies muss mit dem positiven Zweck abgewogen werden und diese Abwägung muss nach Kriterien sein, die allgemein überprüfbar sind. Über diese Kriterien gab es übrigens keinen Zweifel. Es gab schon mal eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die kenne ich ganz gut, weil ich sie selber erstritten habe und die meinen Namen trägt, in der der Europäische Gerichtshof selber eingeräumt hat, dass auch die Europäische Zentralbank einem Begründungs-, Argumentations- und Abwägungszwang unterliegt und dass sie das nicht nur mit einer einfachen Presseerklärung eines Bankpräsidenten erledigen kann. Leider haben sich dann die europäischen Instanzen an dieses Urteil in keinem Fall gehalten. Das ist heute übrigens auch vom Bundesverfassungsgericht massiv kritisiert worden. Und in diesen drei Monaten muss jetzt versucht werden, das in komprimierter Form für dieses spezielle Anleihenprogramm nachzuholen. Und für alle zukünftigen Anleihenprogramme wird es so sein, dass die Bundesregierung und der Bundestag verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass diese Abwägungen durchgeführt werden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn Ihr Sender eine große Investition macht, der Deutschlandfunk, dann wird es ja auch in den Gremien Ihres Senders im Einzelnen besprochen. Und die Mitglieder Ihres Beirates würden sich schwer verbitten, wenn sie nur vor ein Fait accompli gestellt würden und alles über ihren Kopf weg entschieden würde. Und der Bundestag wird in Zukunft sich mit Beschlüssen zu diesen Anleiheprogrammen auseinandersetzen müssen, ähnlich wie er verpflichtet ist, die Militärinterventionen der Bundeswehr vorher abzusegnen oder abzulehnen.
Lassen wir mal unseren Sender beiseite, bleiben wir bei der EZB.
Ja,
alles gut. Aber es könnte doch auch sein, in diesen drei Monaten, wenn das Ganze überprüft wird und man feststellt, dass das eben doch rechtskonform, EU-rechtskonform gewesen ist, also so weitergeht wie bisher.
Ohne dieses objektivierte Pro und Contra bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung wird es diese Anleihen in Deutschland nicht mehr geben. Das hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar festgestellt. Dann dürfen sie nicht mehr vollzogen werden und dann darf die Bundesbank nicht mehr mitwirken.
Und wenn es sie gibt?
Wenn die Verhältnismäßigkeitsprüfung zu einem nachvollziehbaren, begründeten Ergebnis kommt, dann ist der Vorgabe der Verfassung Genüge getan.
Eine andere mögliche Konsequenz befürchtet man jetzt auch, ist ja jetzt, dass durch diesen Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts, womit man sich ja gegen den EuGH gestellt hat, dass man ja möglicherweise auch der europäischen Integration einen Bärendienst erwiesen hat. Sehen Sie dieses Problem nicht?
Das sehe ich nicht. Im Gegenteil, der europäischen Integration hat der EuGH einen Bärendienst erwiesen, indem er ein Urteil verhängt hat, dass, ich zitiere nochmal, das Bundesverfassungsgericht offen willkürlich ist. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dass hier das ein Gericht über das andere sagt, das gab es ja noch nie. Eine willkürliche Entscheidung. Wo ist die Grenze zwischen Willkür und Rechtsbeugung? Und der Europäische Gerichtshof ist willkürlich mit der eigenen Rechtsordnung umgegangen. So macht man Europa kaputt.
Der CSU-Politiker Peter Gauweiler. Eigentlich wollen Bund und Länder morgen über neue Schritte in der Corona-Krise beraten. Das viel zitierte einheitliche Vorgehen ist aber längst über den Haufen geworfen. Mehrere Bundesländer haben Lockerungen schon umgesetzt oder angekündigt. Heute ist unter anderem Bayern nachgezogen. Das sorgt auch für Kritik. Doch auch die Kanzlerin zeigt sich jetzt wohl offen für größere Lockerungen. Das will die dpa erfahren haben. Die Rede ist von einer möglichen Obergrenze bei Neuinfektionen. Als Voraussetzung dafür. Aus Berlin Johannes Kuhn.
Am Mittwoch sprechen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder miteinander. Doch die Fakten, sie werden bereits vorher geschaffen. Am Montag hatten Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit Plänen für eine erste Öffnung von Gastronomie und Tourismus den Anfang gemacht. Am Dienstag nun zogen weitere Bundesländer nach. So kündigte Schleswig-Holstein erste Öffnungen in Gastronomie und Tourismus für Mitte Mai an. Und in Bayern, das weiterhin die meisten Fallzahlen aufweist, mahnt CSU-Ministerpräsident Markus Söder zwar zur Umsicht, den Moment für Lockerungen hält er angesichts der Entwicklungen dennoch für gekommen.
Wir werden zu Pfingsten am 30. an dem Wochenende, werden wir Hotel und Tourismus zulassen. Allerdings ohne Sauna, ohne Wellness, ohne Schwimmbäder, mit strengen hygienischen Konzepten. Eine Woche zuvor, am 25. Mai, halten wir und hält es auch unser Landesamt für vertretbar, Speiselokale zu öffnen.
Bereits am 18. Mai soll in Bayern die Außengastronomie öffnen. Wie auch in den anderen Bundesländern gehören verminderte Kapazität, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen zu den Auflagen. Dennoch, im Nachbarland Baden-Württemberg kommen die Vorstöße nicht gut an.
Das ist nicht hilfreich. Klar, nicht, dann hat man immer die Debatten, warum bei uns.
So Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Zwar sei die Infektionslage regional unterschiedlich, so der grünen Politiker, aber...
Wichtig ist aber, dass man in den Grundentscheidungen zusammenbleibt. Und dafür werde ich jedenfalls morgen noch mal sehr werben. Nicht, dass zum Beispiel die ganzen Kontaktverbote, ja, dass das bleibt und dass wir das nicht lockern. Nicht, wie es jetzt etwa Sachsen-Anhalt gemacht hat.
Sachsen-Anhalt erlaubt seit dieser Woche Treffen von bis zu 5 Personen. Das Bundesland kündigte heute an, Mitte Mai Hotels und Campingplätze zu öffnen. Nordrhein-Westfalen lockert, genau wie Bayern, ab dem kommenden Wochenende das Besuchsverbot in Seniorenheimen. Kritik an den unkoordinierten Öffnungen übt Dietmar Bartsch, Co-Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag.
Dieser Dominoeffekt wird nicht aufhaltbar sein. Es wird kein Bundesland mehr geben, was sagt, wir lassen unsere Gaststätten noch länger zu. Es wird kein Bundesland mehr geben, was auch in der Produktion noch Stoppzeichen setzen kann. Das ist mit den Entscheidungen, die in Niedersachsen, in Bayern, auch in Mecklenburg-Vorpommern getroffen worden sind, jetzt vorbei.
Auch die Spitzen der Koalitionsfraktionen mahnen Einheitlichkeit an. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge will das Kanzleramt am Mittwoch einen Mechanismus verankern, falls die Fallzahlen wieder ansteigen. So sollen einzelne Landkreise wieder in den Lockdown-Modus versetzt werden, sofern dort innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gezählt werden. Corona-Fälle in Pflegeheimen sollen in die Berechnung nicht einfließen. Am Morgen hatte Gesundheitsminister Jens Spahn im Deutschlandfunk bereits eine regionalere Herangehensweise angemahnt.
Was wir, glaube ich, miteinander entwickeln müssen, ist gar nicht Regelung an den Landesgrenzen, sondern regionale Unterschiede. Wir haben Landkreise, da gab es in den letzten 7 Tagen gar keine Neuinfektion oder nur eine Handvoll.
Laut Robert-Koch-Institut wurden am Montag bundesweit 685 Neuinfektionen gemeldet. Die berechnete Reproduktionsrate des Virus liegt bei 0,71, weiterhin unter 1. Auch RKI-Präsident Lothar Wieler hält regionale Maßnahmen für sinnvoll.
Das ist natürlich immer lokal Gegebenheiten gibt, wo man innerhalb dieses Planes ein wenig variiert. Ich denke, das ist völlig normal und selbstverständlich. Und das ist aus meiner Sicht auch eben eine der großen Stärken eines föderalen Systems.
Einig sind sich Bund und Länder bereits vor dem Mittwoch, dass künftig flächendeckend auch Einzelhändler mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen dürfen. Bayern hat eine entsprechende Lockerung bereits angekündigt.
Johannes Kuhn. Politisch werden in Sachen Corona derzeit vielerorts Nägel mit Köpfen gemacht. Eine zentrale Entscheidung im wirtschaftlichen Bereich wurde heute aber nicht getroffen, bei Gesprächen zwischen Kanzleramt und der Autoindustrie, was aber auch nicht erwartet wurde. Trotzdem geht die Debatte um Kaufprämien für Autos weiter, wobei besonders umstritten ist, ob auch solche mit Verbrennungsmotoren dazuzählen sollen. Nadine Lindner fasst zusammen.
Die Pressemitteilung ist kurz und entsprechend mager fallen die Ergebnisse der Videokonferenz aus. Zu einer möglichen Kaufprämie für Autos gab es keine Entscheidung. Stattdessen soll eine Arbeitsgruppe bis Anfang Juni überlegen, wie ein sogenannter Modernisierungsbeitrag für innovative Fahrzeugtechnologien die Konjunktur beleben kann. Von den Teilnehmern des Autogipfels trat nur VDA-Chefin Hildegard Möhler im Anschluss vor die Presse.
Wir haben intensiv vorgestellt, warum wir glauben, dass es in der Automobilindustrie jetzt auch zusätzliche Impulse braucht, damit das volkswirtschaftliche Gesamtlaufwerk wieder in Gang kommt, dass wir Perspektiven schaffen, in Arbeit zu kommen.
Möhler bekräftigte, dass sich die Automobilindustrie den Klimaschutzzielen verpflichtet sehe. Unterstützung für eine Kaufprämie kommt aus einigen Bundesländern. Die Ministerpräsidenten der 3 Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten gestern ein Konzept für mögliche Kaufprämien vorgestellt. So sollte es ihrem Willen nach 3.000 Euro für Benzin- oder Dieselfahrzeuge der neuesten Schadstoffklasse geben, sowie 4.000 Euro für E-Autos und Hybride zusätzlich zum Umweltbonus. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der für die Freien Wähler mit der CSU in München regiert, begründete seine Forderung nach einer Kaufprämie am Mittag wie folgt.
Aber wenn man wieder raus darf, wenn man wieder in den Biergarten darf, wenn man wieder seine Freunde treffen darf, wenn man wieder zur Oma fahren darf, dann kauft man auch wieder ein neues Auto.
Die Idee einer Kaufprämie trifft jedoch auch auf breiten Widerstand. Zum Beispiel bei Ralf Brinkhaus, Fraktionschef von CDU und CSU im Bundestag.
Man sollte auch nicht vergessen, bei all den Lösungen, die da momentan diskutiert werden und bei den Dingen, die gefordert werden, dass, wenn Prämien für Automobile gefordert werden, mit gleichem Recht auch Prämien für Waschmaschinen und für andere Güter gefordert werden können, weil wir momentan ein gesamtwirtschaftliches Problem haben.
SPD-Umweltministerin Svenja Schulze knüpfte mögliche Hilfen an klare Bedingungen. Sie sagte der Rheinischen Post, wenn es eine Förderung aus Steuermitteln brauche, dann müsse sie wirtschaftlich vernünftig sein und Fahrzeuge mit sauberen Antrieben wie Elektrofahrzeuge fördern. Skeptisch ist auch die Opposition. FDP-Chef Christian Lindner äußerte sich am frühen Nachmittag zu den diskutierten Subventionen und Kaufanreizen.
Die lösen nur neue Subventions- und Interventionsspiralen aus. Oft genug dienen Maßnahmen wie die Abwrackprämie nur Einzelinteressen.
Bei den Grünen gibt es ein uneinheitliches Bild. Während Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wo Porsche und Daimler zu Hause sind, eine Kaufprämie weiter unterstützt, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, dass kein Geld in Verbrenner fließen dürfe. Ähnliche Bruchlinien bei der SPD. Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, will die Prämie. Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, verfolgte heute Morgen im Deutschlandfunk einen anderen Ansatz.
Ich sage Ihnen auch, die Gewinne, die Automobilkonzerne gemacht haben im letzten Jahr, die können natürlich auch eingesetzt werden, um Kaufanreize zu setzen.
VW hat im vergangenen Jahr gut 13 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Trotzdem sind die Prognosen düster, schon vor Corona. Die Autobranche leidet an Überkapazitäten, Handelsstreitigkeiten und der Brexit lähmen den wichtigen Export. Die Umstellung auf klimafreundliche Technologien ist einschneidend und kostspielig. Bereits im Januar, lange vor Corona, hat die Autobranche bei einem Autogipfel um Erleichterungen bei der Kurzarbeit gebeten.
Aus Berlin berichtete für uns Nadine Lindner. Wir kommen zu unseren Kurzberichten und beginnen mit der SPD. Die hat derzeit Personalquerelen. Es geht um die Nominierung des Werbeauftragten. Den Posten hatte auch Johannes Kahrs anvisiert, einer der prominentesten SPD-Abgeordneten. Weil er aber leer ausgeht, zieht er sich jetzt aus der Politik komplett zurück. Barbara Kostolnik.
Den Rückzug eine Überraschung zu nennen, wäre pure Untertreibung. Johannes Kahrs ist der Chefhaushälter der SPD, Obmann des wichtigen Haushaltsausschusses im Bundestag und Sprecher des einflussreichen Seeheimer Kreises des konservativen Flügels in der SPD. Kurz einer der einflussreicheren sozialdemokratischen Abgeordneten. Fast 40 Jahre gehört der Hamburger Jurist der SPD an. Seit 22 Jahren sitzt er im Bundestag, wo er gerne mit pointierten Redebeiträgen auffällt. Kahrs begründete seinen Rückzug damit, dass er gerne für das Amt des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags kandidiert hätte, da er sich für das Jahr 2020 einen persönlichen Neuanfang in der Politik vorgenommen habe. Die SPD-Fraktion allerdings entschied anders und schlug die Berliner Abgeordnete Eva Högel für das Amt der Wehrbeauftragten vor. Högel wurde heute von ihrer Fraktion einstimmig nominiert. In einer persönlichen Erklärung wünschte Kahrs seiner Fraktionskollegin viel Erfolg. Er suche nun außerhalb der Politik einen Neuanfang und trete mit Ablauf des heutigen Tages von seinem Mandat und allen politischen Ämtern zurück.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verzichtet vorerst auf den Ausweis, der Immunität gegen das Coronavirus belegen soll. Zunächst soll sich der Ethikrat damit befassen. Claudia Plass.
Kritik an den Plänen hatte es unter anderem vom Koalitionspartner SPD gegeben. Für Diskussionen sorgte vor allem eine Formulierung in dem ursprünglichen Entwurf, wonach Menschen mit einem Immunitätsnachweis von Beschränkungen wie in der Corona-Krise möglicherweise ausgenommen werden könnten. Nach der Entscheidung, vorerst auf eine gesetzliche Regelung zu verzichten, erklärte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Bärbel Bass, Zitat:
Es darf keine Zweiklassengesellschaft von Infizierten und Nicht-Infizierten geben. Daher werden die von Jens Spahn vorgeschlagenen Regelungen zur Immunitätsdokumentation gestrichen. Das haben wir heute durchgesetzt.
Auch Patientenschützer lehnen die Pläne für einen Immunitätsausweis ab. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz Eugen Brisch befürchtet einen tiefen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, während die Immunisierten Teilhabe am öffentlichen Leben erhielten, werde sie den Nicht-Immunisierten verwehrt. Außerdem verleite der Ausweis zu vorsätzlichen Selbstinfektionen. Diskutiert wird auch über medizinische Aspekte. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, zeigte sich grundsätzlich offen für entsprechende Ausweise. Prinzipiell seien sie zu überlegen, sagte er, verwies aber auf fehlende wissenschaftliche Erkenntnisse.
Um Reiseunternehmen im Zuge der Corona-Krise zu helfen, hatte die Bundesregierung zunächst verpflichtende Gutscheine bei Stornierungen ins Auge gefasst. Diesen Plan muss sie jetzt ad acta legen. Kai Küstner.
Die Bundesregierung muss umplanen, denn ihren Lösungsvorschlag für die Erstattung ausgefallener Reisen lässt die EU-Kommission durchfallen. Das gilt sowohl für wegen der Corona-Krise stornierte Flüge als auch für Pauschalreisen. Dass Urlauber sich in beiden Fällen mit einem Gutschein der Fluglinie oder des Veranstalters zufrieden geben sollen, kommt aus Sicht Brüssels nicht in Frage. Nachdem sich die zuständige Verkehrskommissarin Valian in einem Brief an die Bundesregierung entsprechend eindeutig geäußert hatte, legte nun auch EU-Justizkommissar Reynders nach. Der Brief sei gestern in Richtung Berlin gesandt worden, bestätigte ein Kommissionssprecher dem ARD-Hauptstadtstudio. Inhalt: Eine Gutscheinpflicht darf es nicht geben. Zustimmung gibt es für diese Haltung vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Bundesregierung hingegen wollte die Gutscheinlösung, genau wie zahlreiche andere EU-Staaten, auch deshalb, weil sie ein Abrutschen von Fluglinien und Reiseveranstaltern in die Pleite fürchtet, wenn die in großem Stil Buchungen erstatten müssen. Im Gespräch ist nun ein Notfallfonds, aus dem die Unternehmen entschädigt werden könnten.
2015 sorgte ein großer Cyberangriff auf Systeme des Bundestags für Aufsehen und Unruhe gleichermaßen. Jetzt gibt es einen Haftbefehl. Die Spur führt nach Russland. Andreas Braun.
Vor knapp 5 Jahren legte die groß angelegte Cyberattacke die Computertechnik des Bundestags zeitweise komplett lahm. Hacker hatten sich über geschickt getarnte E-Mails mit Schadsoftware Zugang zum IT-System des Parlaments verschafft und jede Menge Daten abgegriffen. Schon kurz danach galt die bekannte russische Hackergruppe APT-28 als wahrscheinlicher Angreifer. Jetzt ist es den Ermittlern beim BKA gelungen, einen Verdächtigen zu identifizieren. Es handelt sich nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung um einen 29-jährigen Hacker, der für den russischen Militärgeheimdienst GRU arbeiten soll. Der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen leitet, hat einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. In wenigen Wochen wären die Spionagevorwürfe gegen den Mann wohl verjährt. In den USA gibt es schon seit 2018 einen Haftbefehl gegen den russischen Hacker wegen der Cyberangriffe auf die Partei der Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf 2016.
Erneut gibt es in Deutschland Morddrohungen gegen Politiker, Juristen und Pressevertreter, ausgedrückt in rechtsextremen Drohbriefen. Der Staatsschutz ermittelt jetzt. Markus Pindur.
Die Morddrohungen tragen alle denselben Absender, eine rechtsextreme Organisation, die sich selbst Staatsstreichorchester nennt. Die Briefe wurden in der vergangenen Woche an 2 Bundestagsabgeordnete, je einen Landtagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, die Staatsanwaltschaft Schwerin sowie 9 Redaktionen und eine Berliner Rechtsanwaltskanzlei verschickt. In ihnen heißt es, man habe ausreichend Munition, um jeden der Adressaten zu liquidieren. Die Absender sind in der Vergangenheit schon mehrmals durch ähnliche Terrorbriefe aufgefallen. Im Januar hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby aus Halle eine ähnliche Morddrohung erhalten. Auf sein Wahlkreisbüro wurde damals auch geschossen. Im Oktober 2019 hatte Thüringens CDU-Chef Mike Moring eine Drohung mit dem gleichen Absender publik gemacht. Die Täter verwiesen darin auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.
Und Jan Plate blickt für uns auf den Tag an der Frankfurter Börse.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den Staatsanleihekäufen der Europäischen Zentralbank, das hat schon für Aufsehen gesorgt. Es wird als Affront gesehen, als Schuss vor den Bug. Und dennoch wird es die Europäische Zentralbank kaum einschränken. Im Kern wurde der EZB grünes Licht gegeben, denn es gebe keinen Verstoß gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung muss nun nachgearbeitet werden, aber mit ihrer Armada an Spezialisten sollte das ein leichtes sein, ist von Volkswirten zu hören. Die Anleihekäufe der EZB dürften also weitergehen, zumal die Entscheidung keine Auswirkungen auf die aktuellen Corona-Hilfen der EZB hat. So hat der deutsche Aktienindex DAX 2,5% zugelegt auf 10.729 Punkte. Anleger hoffen darauf, dass die Wirtschaft ihren Tiefpunkt erreicht hat und die Corona-Beschränkungen weiter gelockert werden. Zu den Gewinnern gehörte die Lufthansa mit einem Aufschlag von 2,5%. Auf der ersten virtuellen Hauptversammlung des Konzerns haben die Aktionäre zugestimmt, die Dividendenzahlung in diesem Jahr auszusetzen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist zuversichtlich für ein Rettungsprogramm. Die Autobauer müssen sich nach dem Autogipfel noch etwas mit Hilfen gedulden. Und es gibt in der Politik auch Zurückhaltung. Dennoch haben Anteilsscheine von BMW, Daimler oder Volkswagen durchschnittlich 4% zugelegt.
Der Börsenbericht von Jan Plate. Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller betont derzeit immer wieder das hohe Risiko der Corona-Pandemie für ärmere Länder. Deutschland leistet finanzielle Hilfe. Trotzdem soll ungeachtet des Virus die Entwicklungshilfe der Bundesrepublik jetzt reformiert und stärker an Auflagen geknüpft werden. Frank Kapellan weiß Näheres.
Bisher hat auch Deutschland lediglich Gelder umgeschichtet, um den Entwicklungsländern bei der Bewältigung der Pandemie zu helfen. Laufende Projekte wurden gestoppt. 1 Milliarde Euro aus dem Etat von Gerd Müller kann somit für Hilfen im Gesundheitsbereich bereitgestellt werden. Doch der Entwicklungsminister von der CSU verhandelt gerade mit Finanzminister Olaf Scholz über zusätzliche 3 Milliarden Euro. Und auch Brüssel sieht Müller verstärkt in der Pflicht.
Wir brauchen frisches, zusätzliches Geld. Ich habe 50 Milliarden genannt, 50 Milliarden an Kreditprogrammen und Nothilfe.
Insbesondere Kinder in Entwicklungsländern hätten zunehmend unter den Folgen der Corona-Krise zu leiden. So wird es für die Teams des UN-Kinderhilfswerkes aufgrund der Reisebeschränkungen immer schwieriger und deutlich teurer, entlegene Regionen rechtzeitig zu erreichen. Georg Graf Waldersee, Chef von UNICEF Deutschland, zeichnet ein düsteres Szenario.
In den vergangenen Wochen mussten bereits lebensrettende Impfkampagnen gegen Masern und Kinderlähmung für 117 Millionen Kinder, unter anderem in Afghanistan und in Pakistan, vorerst gestoppt werden. Auch deshalb könnten infolge der Pandemie in den ärmsten Ländern der Erde in den kommenden Monaten Hunderttausende Mädchen und Jungen ihr Leben verlieren.
CSU-Mann Müller warnt vor neuen Flüchtlingsströmen und will Afrikas Mittelmeeranrainern unter die Arme greifen. Algerien, Tunesien oder Marokko gelte es zu stabilisieren. Der Libanon stehe vor dem Zusammenbruch. Allein dort gebe es 1,5 Millionen Flüchtlinge. Grundsätzlich gelte:
Nach der Krise zeichnet sich ab, dass arm noch ärmer wird.
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit soll nun grundlegend reformiert und damit zusätzliches Geld und Personal generiert werden. Innerhalb von 3 Jahren will sich Deutschland aus 25 Entwicklungsländern zurückziehen. Derzeit gibt es mit 85 Staaten eine bilaterale Kooperation. Die Pläne dafür entstanden lange vor der Corona-Krise. Die Notwendigkeit einer Reform könnte aber nun noch einmal unterstrichen werden.
Es gibt Entwicklungsländer, in denen derzeit 30 und mehr Geber und Organisationen nebeneinander tätig sind. Die Koordinierung, die Kooperation muss hier besser werden. Wir wollen und werden das ändern.
Grundsätzlich ist es nicht schlecht, sich vom Gießkannenprinzip zu verabschieden, meint Stefan Exo-Kreischer, Deutschlandchef der Entwicklungslobby-Organisation One. Aber Länder, die am stärksten von Armut betroffen sind, dürften nicht unter die Räder kommen. Liberia oder Sierra Leone hatten schon vor Corona mit Ebola zu kämpfen, warnt Exo-Kreischer. Sie bräuchten gerade jetzt verlässliche Partner. Minister Müller hält dagegen, dass eine Zusammenarbeit mit privaten Hilfsorganisationen auch in solchen Ländern weiter möglich sei. Es gehe nur um die rein staatliche Entwicklungskooperation. An die allerdings werden nun strenge Anforderungen geknüpft.
Wir konditionieren mit Fokus auf Reformen. Unsere Partner müssen mehr Eigenleistung einbringen, die Menschenrechte einhalten und ihren Kampf gegen Korruption versteigern.
Ländern wie Myanmar oder Burundi wird die Zusammenarbeit aufgekündigt. Mit Ägypten aber wird sie trotz der dortigen Menschenrechtslage fortgesetzt. Wir haben das im Blick, verspricht Müller und verweist im nächsten Satz auf sehr gute Entwicklungszusammenarbeit mit Kairo im Energiesektor.
Aus unserem Hauptstadtstudio Frank Kapellan. In Zeiten von Corona versorgen wir Sie mit einem zusätzlichen Podcast. Coronavirus, Alltag einer Pandemie lautet der Titel. In Folge 29 spricht mein Kollege Corbinian Frenzel zum Beispiel mit Dorothea Störr-Ritter. Sie ist Landrätin im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Sie äußert sich zur aktuellen Lockerungsdebatte und zur Maskenpflicht. Hier ein Ausschnitt.
Ich glaube schon, dass sich die Stimmung unter den Menschen verändert. Und ich merke bei mir auch, dass die Ungeduld sich steigert. Und Ungeduld äußert sich sicherlich dann auch in einer gewissen Unzufriedenheit und sicherlich auch in Überinterpretation von Situationen, die man unter normalen Umständen gar nicht so sehr beachtet hätte. Ich habe wahrgenommen, dass sobald diese Lockerungen jetzt in die Gänge kamen, die Menschen sich einfach wieder sehr sorglos verhalten haben. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass die Einkaufsstraßen voll waren, die meisten Menschen ohne Maske. Und das finde ich dann schon sehr ärgerlich, weil ganz klar ist, wir können diese Lockerungen nur durchführen, wenn sich alle an die Schutzmaßnahmen halten. Und da habe ich das Gefühl, dass bei vielen jetzt da kein Verständnis mehr da ist. Oder auch so diese ständige Kritik an den Entscheidungen der Politiker oder die Tatsache, dass den Politikern Wankelmütigkeit vorgeworfen wird, den Virologen zum Beispiel unterstellt wird, sie müssen jetzt mal wissen, was sie wollen. Also die zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie forschen, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt und dass sie diese dann auch einspeisen müssen. Also, und das sind viele Menschen, die jetzt so ganz in diese Richtung abdrehen schon wieder. In Richtung Masken tragen finde ich schon gut, wenn wir uns gegenseitig dazu ermutigen. Wir haben die Situation hier im Haus. Wir erwarten, dass die Besucher, die zu uns kommen, nur mit Maske ins Haus kommen. Aber das heißt auf der anderen Seite, dass wir natürlich in den Fluren, in den öffentlichen Bereichen auch mit Maske dann uns aufhalten müssen. Das gebietet einfach auch die Fairness und gebietet der Respekt gegenüber dem Besucher. Und da habe ich neulich beispielsweise auch gesagt, also ich habe das Gefühl, sie stehen etwas zu nah zusammen. Und das kann man ja höflich sagen, man kann das mit einem Augenzwinkern sagen und dann hat es ja auch Wirkung. Also das, finde ich, kann man so machen und mit der Maske genauso. Also ich bin froh, wenn jetzt alle mich mal mit Maske gesehen haben, dann starren sie mich nicht mehr so an hier im Haus. Aber da muss jetzt jeder durch und das sage ich dann auch mal.
Unser Podcast Coronavirus Alltag einer Pandemie. Wir blicken auf den Sport. Morgen entscheiden Bund und Länder auch, ob und wann in der Fußball-Bundesliga wieder der Ball rollen darf. Die Liga hat dafür ein eigenes Gesundheitskonzept entwickelt. Bei Hertha BSC wurde es neulich aber nicht wirklich eingehalten. Zu sehen auf dem Video eines Spielers, der mittlerweile deswegen suspendiert ist. Dazu kommt eine weitere schlechte Nachricht für Fußballfans. Jonas Rehse.
Und noch ein Verein. Auch Zweitligist Erzgebirge Aue vermeldet einen internen Covid-19-Fall und schickt daraufhin gleich das ganze Team samt Betreuer in häusliche Quarantäne. Zumindest bis zum kommenden Donnerstag. Damit steigt die Zahl der bekannten Infektionen in Liga 1 und 2 von 10 auf 11. So kurz vor der erwarteten Freigabe für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs aus der Politik mehren sich deshalb die Zweifel, ob das von der Liga extra ausgearbeitete Präventionskonzept auch funktioniert. Bereits das selbst gedrehte Video des Hertha-Spielers Salomon Kalou, in dem er ganz offenkundig gegen diverse Hygienemaßnahmen verstößt, sorgt für Kopfschütteln. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist dennoch von den getroffenen Maßnahmen überzeugt. Er sagte hier im Deutschlandfunk:
Das grundsätzliche Konzept macht Sinn, kann auch Vorbild sein im Übrigen für andere Profisportbereiche durchaus. Aber dann muss es natürlich auch gelebt werden. Und deswegen war es wichtig, dass dieser Verein nach diesem Video auch Konsequenzen gezogen hat. Und ich hoffe, dass jetzt alle verstanden haben, dass es hier um was geht.
Der suspendierte Kalou hat sich mittlerweile entschuldigt für diesen, Zitat, dummen Fehler. Sein Verein spricht von der Verfehlung eines einzelnen Spielers. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte das Video sehr unglücklich. Die Vorsitzende der Sportministerkonferenz der Länder, Anja Stahmann von den Grünen, sah sich in ihren Zweifeln an der schnellen Fortsetzung der Fußballsaison bestätigt und sagte, Kalou habe mit seinem selbstgedrehten Video der Bundesliga einen Bärendienst erwiesen. Auch der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, lehnt Geisterspiele und eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab.
Ich hoffe, dass die Ministerpräsidenten sich das nochmal überlegen und wenn die Konzepte tatsächlich genehmigt werden, glaube ich, ist das ein Fehler. Dann wird es aber immer noch darauf ankommen, was machen die lokalen Gesundheitsbehörden daraus. Weil als Stadt muss ich dann beispielsweise einem Verein etwas erlauben, was ich gleichzeitig den Bürgern und zwar zum Teil mit einem Ordnungsgeld belegt verbiete.
Rechtzeitig vor der Entscheidung wirbt Nationaltorwart Manuel Neuer aber nochmal für die Freigabe aus der Politik. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht er sich und seine Kollegen als gesellschaftliche Vorbilder. Eine Rolle, die manch einer aber wohl noch mit Leben füllen muss.
Jonas Rehse berichtete, und wir kommen an dieser Stelle noch wie immer zu unserer Presseschau. Thorsten Funke hat sie zusammengestellt. Martina Stumm-Wende trägt sie vor.
Heute geht es um das Bundesverfassungsgericht, das die Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank als teilweise nicht rechtens ansieht und sich damit gegen den Europäischen Gerichtshof stellt. Ein solches Urteil gab es noch nie und dementsprechend lesen sich die Kommentare. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden bemüht dann auch gleich das Adjektiv historisch. Die Zeitung Die Welt lobt einen mutigen Richterspruch. Für die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel sind die Kernsätze des Urteils Hammerschläge, für den Reutlinger Generalanzeiger ein doppelter Paukenschlag. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht einen Schuss vor den Bug für die Europäische Zentralbank und die Frankfurter Rundschau schreibt über den Querschläger aus Karlsruhe. Die Neue Osnabrücker Zeitung erklärt, die EZB hat Anleihen aufgekauft, ohne ausreichend darzulegen, ob Wirkungen und Nebenwirkungen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Ein schweres Versäumnis. Die Entscheidungen der Zentralbank haben enorme ökonomische Auswirkungen. So leiden Sparer und Versicherungsnehmer unter Null- und Niedrigzinsen. Zugleich überhitzen die Immobilienmärkte, um nur zwei Beispiele zu nennen. In der Nordwestzeitung aus Oldenburg heißt es, das monströse Aufkaufprogramm von Staatsanleihen aller Art und Qualität mit Geld, das von der Europäischen Zentralbank aus dem Nichts geschaffen wird, ist größtenteils rechtswidrig. Jetzt müssen Bundestag und Bundesregierung endlich tun, was sie bisher nicht wollten, der EZB kritische Fragen stellen. Es steht allerdings zu befürchten, dass diese mächtige, bestens ausgestattete Institution am Ende weitermachen wird wie bisher. Das süße Gift der Geldflut aus dem Nichts in den Adern staatlicher Haushalte hat die Junkies in der Eurozone bereits allzu fest im Griff. Anders sieht das Zeit Online, wo ein Kommentar zu dem Urteil mit den Worten konfus, euroskeptisch, ökonomisch fragwürdig überschrieben ist. Und die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe nennen die Entscheidung aus Karlsruhe riskant. Denn dass das Nationale Verfassungsgericht sich über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hinwegsetzt, ist ein Novum und könnte Nachahmer finden. Europas Kritiker applaudieren schon. Polen und Ungarn dürften sich in ihrem Widerstand gegen EuGH-Urteile ganz neu legitimiert fühlen, fürchtet auch die Süddeutsche Zeitung. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder spricht von einem Federhandschuh, den das Bundesverfassungsgericht dem Europäischen Gerichtshof ins Gesicht geklatscht hat, indem das Oberstgericht Deutschlands dem Obersten Gericht Europas abspricht, seinen Verpflichtungen nachzukommen, unterhöhlt es das Ansehen des EuGH.
Die Presseschau, vorgetragen von Martina Sturm-Wende. Thorsten Funke aus unserer Nachrichtenredaktion hat sie zusammengestellt. Und das war's mit unserem Journal vor Mitternacht an diesem Dienstag. Am Mikrofon war Peter Sawicki. Kommen Sie gut durch die Nacht und bleiben Sie gesund. Musik